Werbung.
Seit 20 Jahren erleichtert Molly schon Zahlungen für Online-Händler, reduziert Papierkram und verhindert Checkout-Probleme im E-Commerce. Mittlerweile setzen viele bekannte Marken wie Koro und Drycon auf Mollys Zahlungslösungen. Das ist aber noch nicht alles. Das erfolgreiche Fintech aus Europa bietet auch unbürokratische Finanzierungen an. Brauchst du kurzfristig Kapital fürs Marketing? Mit Molly kannst du in wenigen Klicks bis zu 250.000 Euro Finanzierung erhalten und flexibel zurückzahlen, abhängig von deinem Umsatz. Wenn du also deinen Umsatz steigern und den Papierkram minimieren möchtest, dann schau mal bei molly.com/t3n vorbei und erfahre mehr dazu.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Ja, herzlich willkommen zu T3N Interview. Mein Name ist Claudia Wischelek und ich freue mich, dass wir heute Carsten Wendland zu Gast haben. Ein paar Worte zu unserem Gast. Carsten Wendland hat in den 90ern Informatik mit Softwareergonomie und Berufspädagogik studiert und er forscht schon lange zu künstlichem Bewusstsein. Seit 2008 lehrt er an der Hochschule Aalen als Professor für Medieninformatik. Von 2019 bis 2022 war er außerdem Forschungsprojektleiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist außerdem Host des Wissenschaftspodcasts Selbstbewusste KI, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Herzlich willkommen also, Carsten Wendland.
Hallo, Frau Wischolek. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. So, fangen wir mal, ich möchte eigentlich nicht sagen einfach an, aber trotzdem, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Kann man das allgemein definieren?
Tja, also wenn man da auf Spurensuche geht, findet man ja viele Definitionen, die fast alle eine Gemeinsamkeit haben. Es handelt sich dabei um Marketingbegriffe. Und das ging schon vor über 60 Jahren damit los, als KI, Artificial Intelligence, erfunden wurde als Begriff mal im Rahmen eines Forschungsantrags. Darüber wurde auch schon viel berichtet. Man brauchte einen Namen, um letztlich an ein kleines Budget zu kommen, damit Forscher sich treffen konnten und ihre Ideen zu, der Frage, wie kann man denn den Geist automatisieren, zu besprechen und etwas daraus zu machen. Das war die Geburtsstunde von Artificial Intelligence. Und heute, zweites Quartal 2024, kann man künstliche Intelligenz ja an fast alles ranschreiben, was irgendwie mit digitalen Systemen zu tun hat. Denn es gibt ja fast nichts mehr, wo in irgendeiner Form nicht KI drin ist. Das beantwortet aber nicht Ihre Frage, worum es sich bei KI handelt. Letztlich geht es um intelligente Algorithmen, die uns als Werkzeuge dienen und uns in unserem täglichen Tun und Handeln möglichst gut unterstützen sollen. Das wäre so meine Arbeitsdefinition. Und diese Systeme sind halt sehr überzeugend, sehr schnell mittlerweile, liefern Ergebnisse, die uns teilweise verblüffen. Und da rutscht uns manchmal dieser Begriff raus, das ist aber sehr intelligent. Und das führt dann manchmal auch dazu, dass wir die KI etwas verniedlichen oder vermenschlichen. Ja, das haben wir auf unserer Sprachebene dann, nicht nur jetzt, das gab es auch schon früher, dass man gesagt hat, der Computer hat gedacht. Ja, aber er denkt noch nach, wenn man so lange warten musste, bis endlich irgendwie der Cursor eine Zeile weitergesprungen war in früheren Zeiten. Also das machen wir halt, ja, weil es uns leicht fällt. Aus einer sprachanalytischen Perspektive muss man da natürlich eingreifen und sagen, das ist eben diese künstliche Intelligenz hat halt mit Menschen erstmal gar nichts zu tun, aber es rutscht uns so raus und das ist im Alltag so angekommen. Also grundsätzlich, wenn irgendwo KI draufsteht, geht es in der Regel in der heutigen Zeit darum, Aufmerksamkeit zu bekommen und auch zu demonstrieren. Bei dem KI-Thema sind wir auch dabei.
Alles klar, also auch so ein bisschen mehr Schein als Sein oftmals.
In vielen Fällen ist das sicherlich so, wobei die Ergebnisse natürlich verblüffend sind. Ich sehe das manchmal in so kleinen Workshops für Freunde in Südamerika. Wir haben vor 2 Wochen mal gemeinsam Logos entwickelt. Mit KI, mit einfachen Systemen, mit komplizierteren Systemen. Und die waren natürlich erstaunt, was alles geht. Und da kann man natürlich schon fragen, hätte ich das denn selber so hinbekommen? Also hätte ich innerhalb von 10 Sekunden irgendein druckfähiges Logo produzieren können? Das geht vielleicht über die eigenen Fertigkeiten hinaus. Und von daher ist das dann schon wertvoll und nicht mehr Schein als Sein. Dieser Hype allerdings, dass man überall von, man kann ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne irgendwie mit KI konfrontiert zu werden, das ist schon viel. Und ich denke, das wird auch wieder weniger. Dann kommen irgendwann die nächsten Themen, die brauchen auch die Aufmerksamkeit. Aber wichtig ist für die KI-Leute, ist das jetzt natürlich eine gute Zeit. Den KI-Machern ging es ja jahrelang in gewisser Weise sehr schlecht. So in den 80er, 90ern, auch 2000er Jahren. Man hatte nicht die Bandbreiten wie heute, man hatte nicht die Rechengeschwindigkeit wie heute. Aber gleichzeitig wurde immer viel behauptet, was KI alles könne. Als in 2 Jahren sind wir so weit. Ja, und diese 2 Jahre wurden halt jedes Jahr eins nach vorne geschoben, bis dann endlich irgendwann, ich glaube 97 war das, der Deep Blue Computer von IBM gegen den Kasparov im Schach.
Genau, ja.
Und dann endlich war es soweit, dass es auch mal einen Erfolg gab, den die Menschen verstanden.
Ja. Genau, das war vorzeigbar. Da konnte man relativ einfach kapieren, was da jetzt passiert ist, sozusagen. Ja. Sie haben jetzt schon immer mal wieder auch so ein bisschen den Rückblick angesprochen. Sie setzen sich ja selber schon seit den 90ern mit der Technik, dem Menschen und künstlicher Intelligenz auseinander, haben da sicher auch eine Menge an Entwicklungen begleitet. Ich würde da gerne mal konkreter drauf schauen. Wie hat sich denn das Verhältnis Mensch-Technik oder Mensch-KI über diese Zeit verändert?
Tja, also da kann man sogar noch weiter zurückgehen in der Geschichte. Also die Menschen haben ja immer schon dazu geneigt, sich irgendwie Werkzeuge zu bauen. So die ersten Steine, die eingesetzt wurden, um Waffen zu bauen oder um Werkzeuge zu bauen oder später Streitäxte zu bauen und so weiter. Also dieses Verhältnis Mensch-Technik ist ein ganz altes Verhältnis. Und die Techniken selber, die tauschen sich durch. Da wird immer mal wieder was Neues gefunden oder erfunden. Und dieses Verhältnis Mensch-KI, zu dem Sie fragen, das war, ich würde mal sagen, bis weit über die Jahrtausendwende hinaus im Wesentlichen geprägt durch Science-Fiction. Durch diese Vorstellungen, was KI denn alles könnte, wenn sie es denn könnte. Wenn sie es denn schon könnte. Denn man war ja noch nicht an diesem Punkt. Ja. Und es wurde auch nicht alles KI genannt. So, und heute sind wir in einer anderen Situation. Also KI kann Ergebnisse sehr kurzfristig präsentieren. Wir müssen nicht eine halbe Stunde warten, bis ein Ergebnis da ist. In vielen Fällen sofort da. Wir können es in die Arbeitsprozesse einsetzen. Und das konfrontiert uns jetzt natürlich damit bis hin zu der Frage, nimmt uns die KI jetzt die Arbeit weg? Auch diese Frage hat man schon oft gestellt, wenn neue Techniken kamen, also die Dampfmaschinen, die Webstühle und so weiter. Die PCs, so im Rückblick kann man sagen, oftmals ist die Arbeit mehr geworden.
Ja.
Einführung von Technik führte nicht dazu, dass hinterher weniger Leute beschäftigt waren, sondern mehr, aber halt nicht unbedingt die gleichen. Und die Anforderungen sind etwas gestiegen. Und viele sind halt jetzt in diesem Verhältnis zwischen sich und der KI damit konfrontiert, dass KI schon eine Konkurrenz ist, wenn man sie eben beruflich nicht einfach so integrieren kann. Also Sie und ich, wir können ja, wenn wir gerade gedanklich einen Hänger haben, fragen wir einen Chatbot, gib mir 10 Überschriften für das Thema XY. Vielleicht ist da ein Stichwort dabei, das uns weiterhilft. Wenn man aber beispielsweise in der Übersetzungsbranche tätig ist und da seinen Kundenstamm hat, aufgebaut, vielleicht über Jahrzehnte und stellt jetzt gegen Ende des Berufslebens fest, wo man eigentlich noch ein paar Jährchen arbeiten müsste, die gehen nirgendwo mehr hin, ja, die machen das selber.
Ja,
mit ChatGPT oder DeepL oder was auch immer. Das Angebot ist ja groß und dann kriegen wir die Texte nur noch, um mal drüber zu schauen, um sie zu redigieren und können vielleicht nur noch einen Bruchteil der Zeit abrechnen. Dann steht man natürlich dumm da. Ja? Und das ist tatsächlich genau dieses Segment von Leuten, die betroffen sind, für die es sich vielleicht nicht mehr lohnt, da einzusteigen und das groß aufzubauen, sondern die merken, das bricht jetzt wie so eine Welle über uns herein und die Kundschaft kommt nicht mehr oder kommt nur noch mit viel kleineren Fragestellungen. Interessant ist, also wir befinden uns damit also mitten in einer Umbruchphase. Und wenn man drinsteckt, kriegt man so die tagesaktuellen Dinge mit. In 15 Jahren wird man zurückschauen und sagen, ja, damals war das so und so. Da gab es Orientierungsphasen. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wie wollen wir es denn zukünftig haben? Also wie wollen wir es jetzt steuern und wie wollen wir es zukünftig haben? Und wenn man da nicht nur auf die Arbeitsprozesse schaut, die man im Alltag so hat, sondern etwas grundsätzlicher, wie wollen wir mit intelligenten Maschinen oder brillanten Maschinen, so hat das General Electric mal genannt, zusammenleben. Da meine ich jetzt wirklich zusammenleben. Dann stellt sich genau diese Frage nach den Verhältnissen. Auch die Frage, wer bestimmt über wen? Ja, welchen Empfehlungen fügt man sich? Welche Rolle hat eine Aussage, vielleicht eine bestimmende, normative Aussage eines Menschen gegenüber einer Empfehlung einer Maschine? Und worauf lassen wir uns ein? Ja, und das sind Fragen, mit denen kann man sich schon heute beschäftigen, obwohl es um die Zukunft geht. Wir müssen das also nicht alles so geschehen lassen, über uns hereinbrechen lassen, sondern können schon steuern.
Ist das dann das? Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Auch Sie sind ja auch Experte für Technikfolgenabschätzung. Das ist ja ein sehr großes Wort. Ist das genau das, was Sie gerade beschrieben haben oder was versteht man darunter?
Ja, also als Experten würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Das geschieht einem ja so, dass man zum Experten gemacht wird von anderen. Grundsätzlich ist die Technikfolgenabschätzung aber genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also was kommt denn in der Zukunft auf uns zu und wie wollen wir es haben und vor allem auch, wie wollen wir es nicht haben? Und der entstanden ist das Ganze mal tatsächlich im politischen Raum, weil Politiker gemerkt haben in den USA in den 60er Jahren, dass sie die technischen Entwicklungen, über die sie entscheiden müssen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, genau genommen außerhalb ihres angestammten Kompetenzbereichs liegen. Ja, wir sollen irgendwelche Gesetze erlassen, aber haben vielleicht die Technik, um die es da ging, da war auch viel ging es um Atomtechnologie, im Detail gar nicht verstanden. Und da war dann die Frage, wo kriegen wir denn dieses Wissen her von Leuten, die uns das so anliefern, dass wir damit weiterarbeiten können. Das ist diese grundsätzliche Idee. Also man versucht, sich mit Technikfolgen zu beschäftigen, kann ich auch gleich sagen, wie man das macht. Und danach liefert man ab. Das ist so, das gehört so zum guten Ton. Also Technikfolgen, Forschende mischen sich im Idealfall nicht ein in das, was danach damit passiert, sondern die liefern so ab, dass danach der politische Betrieb damit weiterarbeiten kann. Das muss einem als Forscher dann nicht unbedingt gefallen. Aber wenn man gut arbeiten möchte und auch gute Qualität liefern möchte, ist es schon gut, wenn man sich möglichst unabhängig hält von den Verwendungszusammenhängen, Verwertungszusammenhängen, was in Deutschland, glaube ich, heutzutage noch ganz gut geht, aufgrund der Freiheitsgrade, die wir haben.
Also das heißt, Sie geben dann zum Beispiel Gutachten ab, Sie werden angefragt für Gutachten oder wie haben wir uns das dann genau vorzustellen?
Ja, also der größte Kunde, wenn man das so sehen möchte, in Deutschland ist tatsächlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die regelmäßig Themen ausschreiben, auf die man sich bewerben kann oder die gezielt Themen in Auftrag geben, beispielsweise das TAP-Büro in Berlin beim Deutschen Bundestag, die machen genau das. Da können Abgeordnete ihre Fragen einkippen. Ja, die werden dann bearbeitet und es werden dazu dann sehr hochwertige Antworten entwickelt, die dazu dienen, dass die Abgeordneten mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten können. Das sind diese TAP-Berichte, die sind frei zugänglich, sehr lesenswert und meiner Einschätzung nach von einer sehr hohen Qualität. Und das ist so der öffentliche Bereich. Es gibt natürlich auch Technik, Folgen, Fragen, die hochrelevant sind für Unternehmen, die ihre Produktlinien ausrichten möchten, die sich überlegen, ob sie in bestimmten Feld sich engagieren oder nicht. Oder auch, und das ist eigentlich der, aus meiner Sicht, der spannendste Punkt, wo man vielleicht etwas vorsichtig sein sollte. Denn wir haben ja als Menschheit schon oft erlebt, dass man das Gute machen wollte und das Schlechte produziert hat. Ja, und da sprechen wir genau genommen von dieser Eigenschaft der unbeabsichtigten Technikfolgen. Dass nicht nur die Wünsche in Erfüllung gehen, sondern das, was man vielleicht befürchtet und was man so stark befürchtet, dass man im Vorhinein am besten gar nicht dran denkt. So, das tritt dann ein und dann hat man den Salat. Ja, und da gab es ein paar so Klassiker, die in diesem Feld immer wieder aufgeführt werden. Das sind eher schwere Themen, beispielsweise Contergan wurde, ist auch eine Technologie, im pharmazeutischen Bereich. Das wurde als Wundermittel angepriesen, nebenwirkungsfrei. Und es hat einige Jahre gedauert, bis man dahinter kam, dass es schwere Schäden verursacht. Ein anderes Beispiel, Formaldehyd wurde verwendet in sehr vielen Gebäuden, Asbest wurde in sehr vielen Gebäuden verwendet. Und als man das gemacht hat, fand man das gut, bis man irgendwann festgestellt hat, dass das massive Schäden haben kann. Da gibt es eine ganz große Liste von Themen und das möchte man halt versuchen zu vermeiden. Ja? Mhm. Und das sind diese unbeabsichtigten Technikfolgen, im Englischen sagt man unintended consequences, bei dem es darum geht, wo es darum geht, die möglichst im Vorhinein schon herauszufinden. Und da hat sich über die Jahrzehnte international haben sich verschiedene Methoden als gut brauchbar herauskristallisiert, mit denen man sich über solche Technikzukünfte, das ist jetzt bewusst im Plural, mhm, wir haben ja nicht nur diese eine Zukunft, Technikzukünfte verständigen kann mit Personen, die das einschätzen können. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Einschätzungen. Und was macht man denn damit, wer hat recht? Ja, so. Und deshalb macht man das heutzutage gerne so, dass man zu bestimmten Fragestellungen verschiedene Szenarien entwickelt und ausarbeitet, die man nebeneinander stellen kann, gegenüberstellen kann. Und zu diesen beschriebenen Zukunftsszenarien können wir uns aber heute schon verhalten. Ja, und können zum Beispiel sagen, also wir haben hier zum Thema 5 Szenarien ausgearbeitet. Die übergeben wir jetzt den politischen Betrieb und dort wird debattiert und da stellt man dann fest, also das Szenario 3 wollen wir auf gar keinen Fall. Mhm. Das müssen wir abwenden und das ist jetzt eine Denkweise, die man in den technischen Disziplinen jetzt nicht unbedingt hat, denn da möchte man ja Dinge produzieren und herstellen und nicht irgendetwas vermeiden. Ja, aber genau das, ja, deshalb wird ja diese Arbeit getan. Also, was wollen wir denn abwenden? Und auch vielleicht ist das Szenario 2 interessant. Da brauchen wir aber einen bestimmten Korridor, damit uns das nicht ausbricht.
Mhm, ja? Das sind dann so quasi wie so Leitplanken oder Gesetzgebung.
Genau, Leitplanken, Gesetzgebungen, dann wird vielleicht auch irgendwann reguliert. Diese Regulierer, die sind ja auch nicht zu beneiden, die sind ja auch nicht immer beim Fach. Ja, die sind ja auch nicht immer vom Fach und wissen ja oftmals nicht so gut wie die Expertinnen und Experten aus den angestammten Bereichen, was sie da regulieren. Die brauchen ja auch irgendwelches Arbeitsmaterial. Und so, da spielt die Technikfolgenabschätzung mit ihren Akteurinnen und Akteuren, spielt da eben diese Rolle. Und aus meiner Sicht, wie vorhin schon erwähnt, ist man sehr gut beraten, wenn man sich selbst versucht, auf neutral zu stellen. Was aber auch schwierig ist. Wenn man sich für so etwas interessiert, hat man in der Regel ja auch schon eine Vorgeschichte, die einen zu diesem Thema hingebracht hat. Ja, da macht man das vielleicht aus großer Überzeugung oder mit einer gewissen Leidenschaft. Und dann ist dann halt der Bias nicht in der KI, sondern vielleicht in der Person sogar selber. Ja, und das ist, würde ich sagen, eine der Herausforderungen in diesem Feld. Und sicherlich auch ein Merkmal, an dem man verschiedene Qualitätsstufen unterscheiden kann.
Von den Entwürfen der Zukünfte quasi dann.
Ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. Also genau genommen handelt es sich hier ja auch um einen Markt, muss man sagen. Also Forschung funktioniert ja in den seltensten Fällen ohne Geld. Und die einen geben das Geld und geben die Themen vor. Jetzt wird man noch fragen, wo kommen denn die Themen her? Wer erfindet denn die? Und die anderen, insbesondere der wissenschaftliche Mittelbau, ist ja extrem abhängig davon, dass überhaupt Geld fließt. Und dann lässt man sich manchmal auf die Themen ein, um die es gerade geht. Und naja, betrifft aber nicht nur dieses Gebiet, sondern das hat man halt überall, publish or perish. Und schon ist man in so einem Strom, in dem vielleicht zum Schluss, wenn alles gut gegangen ist, dann hinten die bestandene Doktorarbeit steht.
Ja.
Und dann ist die nächste Frage, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter?
Ja. Wie geht's denn eigentlich weiter, ja. Genau, ich würde sagen, so zu Ihren persönlichen Interessen gehören schon auch KI und Fragen um KI herum. Sie haben ja, wie wir bereits auch schon erwähnt haben, diesen Podcast Selbstbewusste KI.
Ja.
Das ist ja eine ganz große Frage, KI und Bewusstsein. Weiß die KI, dass sie eine KI ist und so weiter?
Ja.
Aber eigentlich muss man ja erstmal wissen, was ein Bewusstsein eigentlich ist, oder?
Ja, genau, genau.
Haben Sie da eine Definition oder ist das schwierig?
Ich habe eine Definition für mich natürlich, damit ich arbeiten kann. Also ich habe das, was ich eben empfohlen habe, selbst versucht, eine Weile lang zu praktizieren und durchzuhalten. Nämlich zu diesem Thema, wo es ganz viele Definitionen gibt, erstmal neutral reinzugehen. Deshalb habe ich gesagt, also ich höre mir das an, was andere dazu an die Arbeitsdefinition haben aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Und dann den Punkt gefunden, der mich am meisten interessiert, auch zu dieser Frage, kann denn KI irgendwann mal über so etwas wie ein Bewusstsein verfügen? Wenn ja, wo kommt das her? Wie entsteht das und so weiter? Und eine einfache Frage, zu der es ganz viele Antworten gibt. Was mich persönlich interessiert, ist die Eigenschaft von Bewusstsein, die man phänomenales Bewusstsein nennt.
Oh, das klingt groß.
Ja, also das Schöne ist, dass wir das alle von uns selber kennen. Phänomenales Bewusstsein, einfach gesagt, ist, dass wir uns selbst als existierend erleben. Und jeder Mensch, mit dem man darüber spricht, nickt dann, so wie Sie jetzt eben, das kennen wir halt mit uns, weil wir wissen, morgens, wenn wir aufwachen, ich bin noch da.
Genau, ja.
Das zeigt sogar noch, wie ich heiße und wo ich bin, je nachdem, wie der Tag vorher zu Ende gegangen ist. Es ist halt schon die Frage, wie machen wir das eigentlich? Ja, und da geht's dann los. Und da wird es dann auch interessant, wenn wir das auf den KI-Bereich übertragen. Aber dieses phänomenale Bewusstsein, das bedeutet im Kern, dass wir uns selbst als existierend erleben. Da geht es also um den Erlebnisgehalt und alles, was dazu gehört. Das ist also mein Ausgangspunkt. Und da gibt es aber auch ganz viele andere und ich sag mal so Unterpunkte oder einzelne Facetten, auf die man sich konzentrieren kann, je nachdem, wo man startet. So. Und dieses phänomenale Bewusstsein ist als Konzept jetzt erstmal so eine Art Top-Down-Strategie. Ja, ich habe so diesen Begriff und dieses Verständnis und dann gucke ich nach unten, woraus setze ich das denn vielleicht zusammen, wie kann das entstehen und so weiter. Das ist aber nicht die typische Vorgehensweise in den technischen Berufen. Ja, also als Ingenieur, Informatiker arbeitet man ja häufig bottom-up und nicht top-down. Das sehen wir bei dieser Bewusstseinsfrage dann auch ganz klar, wenn wir Leute fragen mit ihrer Frage, was ist denn jetzt das Bewusstsein? Fragen beispielsweise Hersteller von Robotern. Dann argumentieren die in der Regel nicht von irgendwelchen großen Bewusstseinsbegriffen, sondern mit Eigenschaften. Also mein Roboter kann sehen in Anführungszeichen, der kann hören, der kann sich im Raum orientieren und so weiter. Das sind solche Eigenschaften, die sind für uns als Menschen auch wichtig. Ja, für uns ist auch gut, wenn wir sehen und hören können, uns im Raum orientieren können, uns von anderen unterscheiden können. So, und genau an diesem Punkt sagt ein sehr bekannter Kollege aus Japan, Junichi Takeno, mit dem habe ich auch einen Podcast geführt. Ich habe ihn auch im letzten Jahr auf Sizilien getroffen bei einer großen Konferenz, wo sich Bewusstseinsforscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt getroffen haben. Und der sagt schon seit über 10 Jahren, seine Roboter sind selbstverständlich bewusst. So, da sind wir erstmal erstaunt. Fragen ja, inwiefern sind die denn bewusst? Und er hat Experimente durchgeführt, mit denen er das nachweist. Aber nachweist im Kontext dieser Denkwelt. Und das ist die Denkwelt von, sagen wir mal, von Ingenieuren, die Roboter bauen, in Japan, wo wir auch noch diesen kulturellen Kontext haben, sehr stark geprägt durch Shintoismus, wo man ja auch nicht belebten Dingen, die gut gelungen sind, durchaus so etwas wie einen Seelenfunken zusprechen kann und dabei auch gar nichts findet, sondern das ist halt dort das Normale. Ja, und wo wir dann sagen in unserer westlichen Welt, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder irgendwie mythisch oder mystisch aufgeladen, das machen wir halt nicht. Ja, die machen das halt schon. Das heißt, das, so, und zwar auch Menschen im Wissenschaftsbetrieb. So, und der sagt also, guckt euch das doch mal an. Meine Roboter, die können sich im Spiegel selbst erkennen und von anderen unterscheiden. Er hat eine Experimentserie durchgeführt, wo er auch zeigt, die können das. Und dann kommt die Schlussfolgerung, my robots are conscious. Also, es sind bewusste Maschinen und dabei belässt das dann auch. Ja? Wenn man da etwas tiefer bohrt, haben können die sich denn selbst erleben und so weiter, dann kommen Argumente, die letztlich doch wieder zurückführen auf das Beobachtbare und auf das, was wir diesen Maschinen dann zuschreiben, wenn wir es beobachten. Dieses Phänomen haben wir auch in unserem Kulturkreis, bei Haustieren zum Beispiel.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, das stimmt. Zumal die KIs ja auch inzwischen, die wir haben, so gerade die Sprach-KIs, die sind ja oft auch sehr darauf ausgelegt, dass sie menschlich erscheinen. Die schreiben Ich-Botschaften, das habe ich nicht verstanden. Können Sie das wiederholen oder wie auch immer? Ich finde das ganz interessant, was Sie gerade erzählt haben mit dem sich selbst erkennen, weil ich da nämlich tatsächlich kürzlich auch was auf X oder Twitter, wie das damals hieß, gefunden habe. Da hat nämlich jemand GPT-4, Claude, den Copilot von Microsoft und Gemini einem Spiegeltest unterzogen quasi. Hat also Screenshots gemacht vom Interface und der Konversation, die er mit diesen Sprach-KIs hatte und diese Screenshots dann der KI gezeigt und gesagt, was kannst du mir zu diesem Bild sagen?
Ja.
Und nach dem zweiten oder dritten Schritt haben die dann je nachdem tatsächlich auch gesagt, das ist unsere Konversation, da bin ich in dem Screenshot. Mhm. Die Frage ist natürlich aber auch so ein bisschen, vielleicht ist das ja auch einfach nur so ein erlerntes Verhalten. Also es gibt, glaube ich, ja auch Theorien, die sagen, dass wir uns gar nicht unbedingt auf den Turing-Test, also das ist ja sozusagen dieser Test, der ermitteln soll, ob eine künstliche Intelligenz, ob ein Computerprogramm sich als Mensch ausgeben kann, ob das glaubwürdig ist, dass das letztlich auch im Endeffekt nur bedingt aussagekräftig ist, weil wir natürlich auch Systeme, Algorithmen, Programme bauen können, die nur darauf ausgelegt sind, diese Tests zu bestehen.
Ja.
Und das beweist uns am Ende dann ja aber auch nichts weiter, außer dass es besteht diesen Test. Und vielleicht.
Genau. Also das zeigt auf, dass wir in der Lage sind, Systeme zu bauen, die uns den Eindruck vermitteln, dass das gut gelungen ist.
Mhm.
So. Und dieser Turing-Test, der galt ja früher als der Goldstandard, wie Sie eben gesagt haben, ne? Also kann eine Maschine mich davon überzeugen, dass sie ein Mensch ist und keine Maschine. Das hat man sich damals so überlegt, als noch nicht klar war, was man mit den modernen Sprachautomaten alles produzieren kann. Und zum Schluss ist halt auch noch eine zweite Frage. Wie leicht lässt man sich denn überzeugen? Ja,
also was man kann will ja auch man glauben? Leicht,
ja, genau. Ja, also wie viel kritischer Geist ist denn im eigenen Kopf noch, dass man auch die Dinge hinterfragt? Dass diese Geräte so gebaut werden, dass die Ergebnisse uns gefallen, das ist ja auch klar. Also wenn da nur Dinge rauskämen, die uns nicht gefallen, dann würden die ganzen Geschäftsmodelle dahinter nicht funktionieren. Deshalb soll das schon so sein und passt auch. Dass die jetzt, wenn man sie aufeinander loslässt, irgendwann in der Ich-Form sprechen, schreiben und dann sei ja, da steckt ja was von mir drin, finde ich jetzt auch nicht so überraschend. Mich interessiert dann, wie reagieren die Menschen darauf? Mhm. Ja, das ist das, wo ich dann aufmerksam werde mit der Frage, wie entwickelt sich dieser Diskurs allgemein, aber auch ganz konkret, was sind Menschen bereit zu glauben und auch, was glauben sie nicht mehr? Da hat man ja, da haben wir ja alle in den letzten Jahren auch nebenbei viel gelernt durch Dinge, die so im Alltag plötzlich auftauchen. Also im letzten Jahr der Papst mit diesen weißen Schneeanzugbildern, die aus einer KI rauskamen. Und da werden vielleicht auch Leute, die sich kaum mit KI und Technik beschäftigen, gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt, waren vielleicht belustigt. Und haben dabei gelernt, aha, KI kann sowas jetzt.
Und das, gleichzeitig, ich kann nicht allem glauben, was ich sehe.
Ich kann nicht allem glauben, was ich sehe, exakt. Und ich muss auch zukünftig genauer hinschauen.
Mhm.
Und darf nicht einfach den Dingen, die mir begegnen, einen Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Was wir ja zurzeit auch viel erleben, ist, dass diese Enkeltrick-Geschichten wieder stärker in Mode gekommen sind, Telefonanrufe mit Stimmen von Personen, die einem vertraut sind, die aber dann aus einer KI stammen. Da wird in letzter Zeit recht viel berichtet. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass die Gesellschaft auf so etwas ja auch immer reagiert. Das spricht sich rum. Ja, irgendwann funktioniert das halt eben nicht mehr so gut. Ja, und die Menschen wissen dann also, diesem Anruf, dem vertraue ich jetzt mal nicht. Ja, wenn die Tochter sich meldet und Geld braucht, das erlebe ich jeden Tag, aber im persönlichen Gespräch, und das geht in der Regel auch um sehr überschaubare Beträge, aber grundsätzlich, dass man das klar wird, die Technik kann einen auch austricksen, das lernen die Menschen aus meiner Sicht zurzeit sehr gut.
Und das ist ja auch eine gute Sache. Aber war das zum Beispiel auch als Folge absehbar? Also ist das etwas, wo Sie dann wieder als Technikfolgenabschätzer sagen, Das habe ich kommen sehen. Ist gut, dass es eingetreten ist, oder ist das auch ein bisschen überraschend, dass es doch mit dieser Intensität vielleicht auch passiert, mit der wir es jetzt erleben?
Nö, also mich überrascht das nicht so. Ich habe mich in früheren Zeiten auch intensiver mit Bildungstheorien, Bildungsprozessen beschäftigt und damit, dass manche Sachen auch nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden. Also die Menschen laufen ja nicht blind durch die Welt und lernen eben auch viel nebenbei. Da muss man nicht in einen KI-Kurs gehen bei einer Volkshochschule, sondern man kriegt auch sehr viel so mit und im Gespräch. Das wird manchmal auch im akademischen Kreisen etwas unterschätzt, ja, was die Menschen auch so durch die Welt und das, was ihnen geschieht, alles lernen. Das überrascht mich nicht so. Das finde ich jetzt eher normal. Ja, das, was interessant ist jetzt, auch basierend auf meinen Arbeiten und den vielen Gesprächen, von denen ja auch einige da im Podcast ausgearbeitet sind, ist, dass wir uns über zukünftige Szenarien tatsächlich an der Stelle beschäftigen sollten, an der es irgendwann darum gehen wird, was wir den Maschinen, die dann KI haben werden, was wir denen für einen Status zuschreiben wollen. Kurzum, es wird irgendwann die Frage kommen, wie viel Identität wir diesen Maschinen zuschreiben werden. Und da konzentriere ich mich ganz gern auf zwei Szenarien, die ich skizziert habe, die weit voneinander entfernt liegen. Möchte aber vorher noch kurz sagen, was ich vermute, wo das dann herkommen wird. Die meisten denken, ja, die Menschen wollen dann unbedingt diese Entscheidung haben. Ich vermute, die Anfangsimpulse werden viel früher kommen, nämlich bei der Frage, inwiefern denn diese einzelnen KI-Systeme und Maschinen auch in ihrer Leistungsfähigkeit zu Steuerzahlungen herangezogen werden können. Also den Maschinen eine Steuer-ID zu geben, ja, deutet, dass man irgendetwas dingfest macht. Also man muss die Maschine quasi klar adressieren können, von anderen abgrenzen können. Also diese Art der Identitätsfrage, die wird vorher kommen. Da gab es ja auch schon auf der Ebene der Europäischen Kommission mal die Diskussion, ob man sowas wie eine E-Person einführt. Das sind so kleine Vorboten. Das Thema wird irgendwann kommen. So, aus dieser anderen Ecke. Bezogen auf die Menschen, die Menschheit, wenn man so möchte, und unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Miteinander, sehe ich zwei Szenarien, die etwas herausstechen. Und die haben quasi gegenteilige Aussagen. Und irgendwo dazwischen werden wir uns wiederfinden. Also das eine Szenario sieht so aus, dass künstliche Intelligenz irgendwann ein Bewusstsein haben wird. Das würde die Frage mit Ja beantworten. Ja, das geht irgendwie. Und die Maschinen hätten dann ein Bewusstsein, oder manche Maschinen hätten dann ein Bewusstsein, das wir als ebenbürtig akzeptieren könnten, wenn wir es denn würden. Aber, das ist auch in diesem Szenario wichtig, wir Menschen halten uns für so brillant, dass wir solche überzeugenden Maschinen bauen können, dass wir sagen, uns sind diese Imitationen wahnsinnig gut gelungen. Sodass wir gar nicht merken, dass es sich um ein echtes Bewusstsein handelt, sondern wir sprechen es ab. Aus der Überzeugung, wir haben da was gebaut. Ja,
Wir haben da was gebaut und es ist schon auch ganz gut, aber so der letzte Funken Leben sozusagen, den kriegen wir nicht hin.
Genau, und wir haben vielleicht ein Kriterium, was nicht erfüllt ist, wo wir sagen, das bräuchte es für so ein richtiges Bewusstsein, dabei braucht es das gar nicht. Ja?
Okay.
Also wir sind jetzt in diesem Szenario 1, ja. Und dann hätten wir ein Problem, über das viele nicht nachdenken. Das ist nämlich ein technikethisches Problem, wenn diese Maschinen bewusst wären und wären damit auch empfindungsfähig und damit auch leidensfähig, dann würden wir damit leidensfähige Maschinen in die Welt setzen und weitere bauen. Vielleicht vermehren die sich irgendwann selber und damit würde insgesamt das Leid auf der Welt noch größer. Das wäre jetzt, dazu hat sich sehr intensiv Thomas Metzinger geäußert, aus so einer Perspektive des negativen Utilitarismus. Also Utilitarismus möchte ja vereinfacht gesagt das größte Glück der größten Zahl optimieren. Wenn man das umdreht, ist man bei dem Punkt, dass man Leid vermeiden möchte. Und damit würden wir genau ein solches Leid erzeugen. Das wäre uns aber nicht klar. weil wir denken, wir haben so tolle Maschinen gebaut, die können wunderbar so tun, als ob.
Aber es sind Maschinen unterm Strich, genau.
Würden wir sagen, dabei wären sie bewusst, wir würden es aber nicht merken. So, das ist dieses eine Szenario. Das habe ich auch mit Robotikern diskutiert. Und einer hat dann mal gesagt, ja gut, aber wenn wir es nicht mitkriegen, ist es doch egal. Ja? Und da würde jetzt jemand, der über die Leidensfähigkeit argumentiert, sagen, das ist halt gerade nicht egal.
Ja.
Also das ist so dieses eine Szenario. Und dann gibt es eins, das liegt quasi genau gegenüber. Und das halte ich für genauso wahrscheinlich per heute. Und das sieht so aus, dass auf der Basis von synthetisch gebauten Maschinen niemals ein Bewusstsein entstehen kann.
Okay.
Wir geben uns vielleicht die allergrößte Mühe. Tolle Simulationen, es wirkt überzeugend, ja, aber es ist kein Bewusstsein. Das sind alles technische Schauspieler, wenn man so möchte. Aber, jetzt kommt das Aber in diesem zweiten Szenario, die Menschen glauben trotzdem, dass da Bewusstsein drin ist. Obwohl da nichts ist. Also es ist nichts drin, ja. Da ist nicht diese kleine Flamme, wie manche sagen, die da brennt, dieser Seelenfunken. Da kommen wir jetzt ein bisschen in den mystischen Bereich. All das, und auch ganz nüchtern betrachtet, kein phänomenales Bewusstsein. Aber die Menschen sind überzeugt. Und in diesem Szenario könnte man sich vorstellen, dass dann manche auch für Roboterrechte auf die Straße gehen und sich engagieren, sich aktivistisch engagieren und so weiter für diese armen Maschinen, die dann so leiden, weil wir sie nicht akzeptieren und so weiter, obwohl es genau umgekehrt ist, ja. Das wäre im Szenario 1 das Ding. So, und dann kann sowas entstehen wie, ich sag mal, so eine neue Religion, ja, oder ein neuer Glauben an etwas, was in dem Fall aber nicht da ist. Und diese beiden Szenarien liegen natürlich weit auseinander. Und irgendwo dazwischen werden wir aber irgendwann eine Diskussion führen müssen, bei der zum Schluss meiner Einschätzung nach irgendwelche Regulierer etwas entscheiden sollen. So. Und darauf freue ich mich, das mitzuerleben. Also ich hoffe, dass das zu meiner Lebzeit noch passiert.
Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, von welcher Timeline wir da sozusagen sprechen.
Ja, das frage ich ja auch immer. Das frage ich ja in meinen Podcasts auch ganz oft, ja. Und die Frage wurde ja schon so oft gestellt, das ist dann manchmal etwas lustig, wenn man sich die Antworten anhört. Also dieser Punkt der Singularität, der manchmal so auf 2052 gesetzt wird, der meint, dass dann also eine Superintelligenz entstünde über Emergenz oder was auch immer. Das ist so ein Anhaltspunkt, auf den sich manche beziehen. Also ich habe den Eindruck, wir werden jetzt in den nächsten Jahren noch viele KI-Erfolge erleben, die uns immer wieder auf diesen Punkt führen, darüber nachzudenken, ist es denn schon so weit? Wann ist es denn schon so weit? Und irgendwann ist diese Ebene der Technologie dann aber auch so weit ausgereizt, dass man erstmal auf einem Plateau sich bewegt. Vielleicht sogar ziemlich lang.
Okay.
Und dann wird es wieder technische Durchbrüche geben. Vielleicht entdeckt man wieder die symbolische KI aus den 80er Jahren, dass darüber dann die nächste Steigerung kommt. Vielleicht gibt es auch irgendwann wieder einen KI-Winter. Wobei mit dem, was wir jetzt alles an Errungenschaften haben, glaube ich, sind wir auch eine ganze Weile beschäftigt. So, und was ich mir erhoffe, ist, dass parallel die Forschung zu Bewusstsein insgesamt, also auch ohne KI, deutlich weitergehen wird und wir da viel mehr über uns selbst, über das Bewusstsein der Tiere, über auch ein spannendes Thema, Bewusstseinsähnlichkeiten oder tatsächlich Bewusstsein im Bereich der Pflanzenwelt erfahren werden, da auch irgendwann gelernt haben, wer was verlässlich ist und was wir vielleicht in den Bereich der Mythologie zurückschieben können, dass wir da einfach auf ein noch höheres Level kommen. Ja? Und dass dann irgendwann auch diese Frage, wie es mit den Maschinen aussieht, deutlich leichter zu beantworten sein wird. Was noch kommen wird an der Stelle, ist vor allem die Frage, wie gehen wir denn mit Verschmelzungssituationen um? Also wenn biologisches Material mit technischem Material verschmolzen ist, also beispielsweise ein Hirn eines Menschen oder eines Tieres plus ein Implantat, so ein Hybridsystem, wird in vielen Fällen ja noch gar nicht diskutiert. Es geht immer darum, kann die Maschine irgendwann dem Menschen ebenbürtig werden? Und diese Verschmelzung, die wird ein großes Thema in der Zukunft werden.
Ja, Sie beschäftigen sich mit diesen Fragen auch in Ihrem Podcast. Wir hatten da ja schon immer mal wieder so angerissen. Selbstbewusste KI heißt der nochmal erwähnt. 2 Staffeln gibt's bereit. Ich glaube, mit der 3. starten Sie auch demnächst.
Ja, die ist schon in Vorproduktion. Das erste Gespräch ist schon gelaufen. Ich bin optimistisch, dass wir die Staffel 3 über den Sommer 2024 ausspielen werden und dann es dann ab späten Herbst in die 4. Staffel geht.
Genau, also bis jetzt gibt es auf jeden Fall 24 Folgen, sind das, glaube ich, die man sich jetzt schon anhören kann.
Ja.
Sie haben dafür mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesprochen. Was würden Sie sagen, was haben Sie für sich selber aus diesen Gesprächen als größtes Learning einerseits mitgenommen, aber vielleicht auch als zumindest Richtung einer Antwort auf die Frage, was machen wir mit bewusster KI, wie geht es da weiter?
Ja, also das größte Learning war die angenehme Erfahrung einer großen Gesprächsbereitschaft. Also das, was wir jetzt auch gerade besprechen, findet ja im wissenschaftlichen Diskurs kaum statt. Also wenn man sich die Paper anschaut im Bewusstseinsbereich, die liegen auf einem ganz anderen Niveau und sind für Außenstehende kaum zugänglich, weil man da schon einen längeren Weg gehen muss, um das irgendwie zu verstehen und auch sprechfähig zu werden. Und ansonsten haben wir die große Science-Fiction-Welt, ja, da, wo es aber um erfundene Dinge geht, die sich irgendjemand ausgedacht hat. So, und gerade in diesem Zwischenbereich passiert aus meiner Sicht viel zu wenig. So. Mhm. Und also die Gesprächsbereitschaft ist groß, auch die Karten auf den Tisch zu legen, an welchen Stellen man vielleicht etwas nicht beantworten kann. Das ist ja auch sehr interessant, darüber zu sprechen in so einem Format, das sich an die interessierte Öffentlichkeit richtet, was man nicht weiß, was man gerne wüsste. Oder ein Kollege, das Gespräch ist noch nicht ausgespielt, der hat gesagt, na, ich war an dieser Stelle 30 Jahre lang auf dem Holzweg, ja.
Okay.
Und bis ich das dann irgendwann rausgefunden habe, das ist wirklich interessant. Und so die Tendenz, die ich sehe, ist, dass sich ein bisschen was im positiven Sinne zusammenbraut. Mhm. Wir haben in dieser ganzen Debatte um Bewusstsein mit und ohne KI unglaublich viele Einzeltheorien, Einzelfragmente. Mhm. Und innerhalb dieser Felder ist das dann auch typischerweise plausibel. Ja? So. Die Dinge passen aber oftmals nicht zusammen. Mir kommt das manchmal vor wie ein großes Puzzle, bei dem noch ziemlich viele Teile fehlen. Und um das Ganze zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, braucht es noch das ein oder andere Detail. Aber es braucht vor allem sowas, da würde man jetzt in der Wissenschaftssprache sagen, ein Metamodell. Also ein Modell, das über diesem Modell liegt, wo man diese einzelnen Sachen erstmal so einsortieren kann, dass sie auf so einer abstrakten Ebene eben nicht zusammenpassen, sondern dass man merkt, es sind verschiedene Betonungen einer Sache, nach der man sucht. Und die hat man noch nicht vollständig gefunden, aber man hat so ein übergeordnetes Modell, auf das sich die allermeisten einigen können. Und darin haben sie ihren Ort. Und ich habe den Eindruck von einer ganzen Reihe von Gesprächen und auch von den Diskussionen auf dieser großen Tagung, die letztes Jahr in Sizilien war, die findet alle 2 Jahre in Europa statt. The Science of Consciousness nennt sich das. Alle 2 Jahre findet die irgendwo auf der Welt statt, das letzte Mal in Europa, ansonsten immer in Tucson in Arizona, habe ich den Eindruck, das kommt über die nachrückende Generation.
Mhm.
Da gibt es ein paar Wortführer, die sind noch da, sind aber so teilweise über das Ende ihres Berufslebens hinaus und versuchen noch ein bisschen den Nachlass zu regeln.
Und die
jüngere Generation ist aber meiner Beobachtung nach da deutlich freier, experimentierfreudiger und die sagen, lass uns doch mal hier 2 Dinge, die scheinbar nicht zusammenpassen, trotzdem mal nebeneinander legen. Vielleicht fällt uns irgendwas auf. So, das heißt also, solche Metamodelle sehe ich kommen und das kann dieser gesamten Community gut tun, weil man da nicht so stark in Konkurrenz zueinander steht. Also diese blöde Frage, welches Modell ist denn jetzt besser zum Beispiel als das andere?
Ja.
So, und das führt ja in der Regel nicht zu Kooperationen, sondern dazu, dass man sich abgrenzt. Dann gibt es noch den Wettbewerb um nicht nur um Forschungsgelder, sondern auch um Aufmerksamkeit. So, und wenn man da einen Schritt weitergeht und sagt, wir arbeiten eigentlich alle am gleichen Ziel, sind aber in verschiedenen Expeditionen unterwegs. Ja? Und es lohnt sich zu kooperieren und nach Verbindungslinien, nach Verknüpfungslinien zu suchen. Mhm. Das taucht auch auf von mehreren Leuten von mehreren Autoren in dem Buchprojekt, was jetzt dem Ende entgegengeht. Also diesen Sommer wird ein Buch erscheinen, das ich mit zwei Kollegen rausgebe, eine Kollegin, einen Kollegen aus Karlsruhe. Künstliche Intelligenz mit Bewusstsein, Fragezeichen. Das Cover kann man sich auf meiner Website auch schon anschauen, und wer Lust hat, eine Vorbestellung abgeben. Dieses Buch wird es dann nicht nur gedruckt geben, sondern auch direkt online, und zwar kostenfrei. Open Access. Mhm. Mit über 40 Beiträgen. Und da haben auch viele gesagt, wir brauchen genau sowas. Ja, wir brauchen so eine Art, manche nennen das Metamodell, andere sagen übergreifende Zusammenarbeit. Mhm. Und da bin ich erstmal optimistisch, dass das über die nächsten Jahre, vielleicht 10, 15 Jahre, sich entwickeln kann. Und wenn dann irgendwann die Frage nach KI und Bewusstsein formal diskutiert wird, also auf der Ebene von Regulierung, mhm. ist mein Optimismus, dass die Forschung zu Bewusstsein insgesamt viel, viel weiter sein wird als heute.
Mhm. Finde ich aber schön, dass Sie da doch mit einem Optimismus drauf blicken und glauben, dass ja, dass wir nicht irgendwann von der KI verknechtet werden, oder dass wir, ja, keine Ahnung, dieses Problem, diese Fragen nie beantworten werden, sondern dass wir uns da so langsam schrittweise dann doch irgendwie in diese Richtung bewegen. Genau, Sie haben jetzt schon von dem Buchprojekt erzählt, da packen wir dann auf jeden Fall auch einen Link in die Shownotes. Was kommt sonst für Sie als Nächstes?
Ja, also Podcast Staffel 3 und 4 dieses Jahr.
Kommen auch in die Shownotes.
Ja, prima. Vielen Dank. Das richtet sich ja an interessierte Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die dicken Bücher lesen wollen, sondern einfach mitkriegen wollen, was wird da gerade diskutiert in einer Form, die man sich so anhören kann und auch Impulse kriegen kann zur Vertiefung. Da haben wir also, wenn da Quellen erwähnt werden, dann verlinken wir die und so weiter. Und die Rückmeldungen, die ich kriege, die bestätigen das auch, dass wir das so weitermachen sollen. Im wissenschaftlichen Bereich bin ich gerade im Gespräch mit einem internationalen Wissenschaftsverlag. Die wollen dieses Thema aufgreifen und mhm. haben gefragt, ob man da nicht ein Special Issue für eine große Fachzeitschrift entwickeln könnte. Da stelle ich gerade ein Gastherausgeberteam zusammen, und sowas dauert dann in der Regel ein Jahr, bis dann dieses Heft erschienen ist. Und da wollen wir genau das Thema, über das wir eben sprachen, nämlich wie kriegt man diese übergeordneten Linien hin? Mhm. Ja, und auch, was ist momentan eigentlich diskussionswürdig und welche Themen kann man vielleicht auch mal ziehen lassen, die man nicht weiterführen muss, wenn sich das schon seit Jahrzehnten nicht bewährt hat. Darum wird es gehen. Also das ist eher im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe jetzt in der letzten Zeit das Vortragsgeschäft, Bürgerdialoge und so weiter etwas zurückgefahren. Allein aus Zeitgründen, und ja, freue mich darauf über ein neues Projektchen, das ist eigentlich winzig klein. Das ist eine KI-Glosse, die mal so entstanden ist als Idee, die erscheint in einer deutschsprachigen Zeitung in Südamerika, wo ich aktuelle KI-Themen, also teilweise wochenaktuelle Sachen, die greife ich also auf und verpacke die in einen kurzen glossenartigen Text, und dann gibt es in der Regel 2 Wochen nach Erscheinen dieser Zeitung dann auch noch einen kleinen Online-Workshop, wo wir dann sozusagen die ernsthafte Seite dieses meistens lustig angelegten Textes beschreiben und uns diese eingangs erwähnte Logo-Entwicklung zum Beispiel anschauen. Mhm. Oder wie arbeitet man jetzt eigentlich mit ChatGPT tatsächlich im täglichen Arbeitsleben? Wo ist es denn nützlich?
Ja.
Beim nächsten werden wir über diese Verzerrungseffekte sprechen, KI-Bias. Mhm. Beispielsweise. Und das richtet sich Abonnenten dieser Zeitung. Die Zeitung heißt auch Die Zeitung. So leicht zu merken.
Erscheint kann man sich gut merken, ja.
Ja, kann man sich gut. Erscheint in Asunción. Und diese Texte, die stelle ich dann auch in meinem LinkedIn-Profil ein für Leute, die Zeitung nicht im Abo haben und trotzdem mal schmunzeln möchten. Da habe ich also einen Ich-Erzähler erfunden, der entdeckt hat, dass KI ihm immer wieder aus der Patsche helfen kann. Ja, und das ist halt ein Typ, der sein Leben so lebt, dass er das auch regelmäßig braucht. Und der also irgendwie mal recht erfolgreich war in Deutschland und hat dann hier ein paar Fehler gemacht und sich nach Südamerika gerettet, wie es ja manche tun, macht da teilweise krumme Geschäfte und so weiter und versucht irgendwie immer wieder Anschluss zu finden an das, was man ein normales Leben nennen kann. Und da soll ihm manchmal die KI irgendwie der letzte Retter in der Not sein. Und das sind so kurzweilig geschriebene Geschichten, die, ja, also die auch eine Leserschaft erreichen sollen, die jetzt nie einen Text mit KI lesen würden, mit KI in der Überschrift. Ja, aber so ein lustiges Ding, wo ein tagesaktuelles Thema so verpackt ist, dass man den Kern erkennen kann, den Kern erfassen kann, ohne jetzt ein wissenschaftliches Paper zu lesen. Oder dass vielleicht irgendeine Werbung dahinter steckt von einer Firma, irgendein Storytelling-Quatsch oder so, ja. Das ist sozusagen die Idee, das macht mir Spaß und das ist eine schöne Ergänzung zu den ansonsten manchmal, ja, ganz normalen Dingen, die man so im Arbeitsalltag hat. Also diese KI-Glosse in der Zeitung, wer das lesen möchte, kann das auf meinem LinkedIn-Profil finden.
Verlinken wir dann auch nochmal in die Shownotes. Also wir sehen, Sie nähern sich dem Thema wirklich aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, arbeiten da auf ganz viele Arten damit. Es bleibt also auf jeden Fall spannend und wir behalten das Thema natürlich auch im Auge. Das war's jetzt erstmal mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Herr Wendland, für den Besuch. Und tschüss.
Tschüss, Frau Wischolek.